Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann am Mikrofon. Schönen guten Abend. Erstmals seit Ende der Sommerpause ist der Deutsche Bundestag wieder zusammengetreten. Und da geht es gleich zur Sache, denn diese Sitzungswoche ist Haushaltswoche. Und das heißt, auf der Agenda stehen alle Einzelpläne des Bundeshaushalts für 2025. Und das ist alles andere als das gleiche Prozedere wie jedes Jahr. Denn der Entwurf, auf den sich die Ampelregierung einigte, ist gerade einmal mit Ach und Krach zusammengekommen und immer noch fehlen 12 Milliarden, von denen ein Teil noch eingespart werden soll. Finanzminister Christian Lindner von der FDP heute im Bundestag.
Man darf sagen, das war kein Selbstläufer. Um diesen Haushalt haben wir hart gerungen. In der Regierung wirken drei politische Denkschulen zusammen. Wir haben äußere Bedingungen unseres Handelns, die unsere Entscheidungen erschweren. Wir müssen umgehen mit einer ausgeprägten Wachstumsschwäche unseres Landes. Und ich werde niemals engagierten Kolleginnen und Kollegen im Bundeskabinett einen Vorwurf machen, wenn sie für ihre Projekte und Programme kämpfen.
Finanzminister Christian Lindner, die Opposition übt ätzende Kritik. Wir berichten über die Debatte im Reichstagsgebäude, wo vor der regulären Sitzung ein Festakt stattgefunden hat. Anlass 75 Jahre Deutscher Bundestag. Weitere Themen: Die Tech-Giganten Google und Apple verlieren milliardenschwere Klagen gegen die EU-Kommission. Und eine zentrale Figur der Demokratiebewegung der DDR ist tot.
Aus Wittenberg kommend erinnere ich Regierende und Regierte, also uns alle, an ein Wort Martin Luthers. Lasset die Geister aufeinander prallen, aber die Fäuste haltet stille.
Der DDR-Bürgerrechtler und Theologe Friedrich Schorlemann, 1989 auf der Großdemo in Berlin. Er ist am Sonntag im Alter von 80 Jahren verstorben. Hier noch der Blick auf den Hintergrund, gleich anschließend Klimaklage 2.0, warum Bürger wieder vors Bundesverfassungsgericht ziehen. Zu normalen Zeiten würden wir jetzt hier die Sendung mit dem Streit um den Haushalt beginnen. Die Zeiten aber, sie sind nicht normal. Und so richten wir unsere Blicke zunächst auf ein Treffen im Haus von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Nach dem Treffen mit Vertretern der Ampel, der CDU-CSU-Opposition und der Länder vor einer Woche hatte Faeser verabredet, sich heute noch einmal zu treffen. Bis dahin sollte ihr Haus die rechtlichen Möglichkeiten für Abweisungen von Flüchtlingen an den deutschen Grenzen prüfen. Die Prüfung ist erfolgt. Faeser kündigte daraufhin gestern eine Ausweitung der temporären Kontrollen an. Sie erfolgen zu Österreich, in die Schweiz, zu Polen und Tschechien hin bereits jetzt und sollen ab kommender Woche an allen deutschen Grenzen durchgeführt werden. Zudem stellte sie eine erhebliche Erhöhung der Zahl von Abweisungen direkt an der Grenze in Aussicht. Für heute 15 Uhr lud sie Länder und Opposition erneut in ihr Ministerium. Zugeschaltet ist meine Kollegin Katharina Hamberger jetzt aus Berlin. Frau Hamberger, das Treffen ist ja inzwischen beendet und es gab keine Einigung.
Exakt, es gab keine Einigung. Man hat sich nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen können, denn das, was die Bundesregierung der größten Oppositionsfraktion, also der Unionsfraktion, vorgeschlagen hat, das reicht dieser nicht aus, weil es wird keine direkten Zurückweisungen an der Grenze von Asylsuchenden geben. Das wollte ja die Unionsfraktion. Die Bundesregierung schlägt stattdessen ein anderes Modell vor, von dem sie davon ausgeht, dass es europarechtskonform ist und gleichzeitig zu mehr Zurückweisungen führt. Bislang werden ja nur die zurückgewiesen, die eine Wiedereinreisesperre haben oder kein Visum oder Ähnliches und auch kein Asyl beantragen wollen.
Für uns ist es wichtig, dass diejenigen, die an den deutschen Landgrenzen ankommen und die aber bereits durch andere Länder gekommen sind, dort einen Asylantrag gestellt haben, dass wir die zukünftig grenznah, wo auch untergebracht, schnell wieder zurückweisen.
Ja, so die Bundesinnenministerin nach dem Treffen mit der Union. Schauen wir da mal kurz auf die Details. Also Sie haben es gesagt, Voraussetzung ist, dass an allen deutschen Grenzen es jetzt Grenzkontrollen geben soll. Wer dann dort Asyl sagt, bei dem soll die Bundespolizei prüfen, ob es bereits einen anderen Staat gibt, der für das Asylverfahren zuständig ist, über zum Beispiel Eurodac, eine europäische Datenbank, über die Asylsuchende registriert werden. Wenn das der Fall ist und ein anderer Staat zuständig ist, dann soll es ein beschleunigtes Dublin-Verfahren geben über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Asylsuchenden sollen derzeit Zeit nicht in eine Erstaufnahmeeinrichtung kommen, sondern in irgendeine grenznahe Einrichtung, möglicherweise in Haft oder in eine zugewiesene Wohnung mit Wohnsitzauflage. Und von dort sollen sie dann, wenn das entsprechende Land, das zuständig ist für den Asylantrag, auch zustimmt, dorthin zurückgeführt werden über die Bundespolizei. Was man nicht machen möchte, und das wollte ja die Union, ist den Artikel 72 aus dem Vertrag über die Arbeitsweise in der Europäischen Union ziehen. Das ist der Artikel, der es erlauben würde, nationale Gesetze über europäische Gesetze zu stellen, über diese Rechtsprechung zu stellen. Das ist eben, darauf hat die Union gedrängt, hat gesagt, darüber kann man rechtssicher zurückweisen. Die Ampel sagt, das ist zu riskant. Sie gehen davon aus, dass sich dann andere EU-Staaten auch nicht mal ein geltendes Recht hatten und dann auch, dass die gemeinsame Asylreform gefährdet ist.
Also, das ist nicht das, was CDU und CSU gefordert hatten. Wie reagiert denn die Union?
Naja, während Nancy Faeser von guten und offenen Gesprächen spricht, ist es bei der Union, würde ich sagen, eine Mischung aus Frustration und gleichzeitig auch irgendwie doch noch versucht, den Kanal offen zu halten. Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer, hat heute gesagt, das wird nicht zu mehr Zurückweisungen führen, was man da an der Grenze macht, was die Bundesregierung da jetzt machen möchte. Aber man wird sich, was zumindest das Sicherheitspaket jetzt der Ampel angeht, das schon einmal anschauen und das wohlwollend auch begleiten und auch die Tür nicht zuschlagen. Ein bisschen anders klingt der parlamentarische Geschäftsführer der CSU, Alexander Hoffmann. Der hat gesagt, er fühlt sich da heute getäuscht von der Bundesregierung.
Und auch Friedrich Merz hat sich inzwischen zu Wort gemeldet.
Ja, und das deutlich schärfer als die anderen beiden parlamentarischen Geschäftsführer Frey und Hoffmann. Friedrich Merz selbst war ja bei dem Gespräch nicht dabei. Er hat in der Bild-Zeitung gesagt, die Bundesregierung sei intern offensichtlich heillos zerstritten und könne sich nicht auf wirksame Maßnahmen einigen. Die Ampel kapituliere vor der Herausforderung der irregulären Migration. Die Bundesregierung sei handlungsunfähig und führungslos. Er spielt damit natürlich auch darauf an, dass es in der Ampel vor allem die Grünen waren, die rechtliche Bedenken hatten, gerade in der Pressekonferenz mit Nancy Faeser, Marco Buschmann, FDP und Annalena Baerbock, den Grünen, wurde aber nochmal betont, man sei sich da sehr einig.
Frauenberger, der Innenminister Österreichs, hat ja bereits angekündigt, keine Flüchtlinge zurückzunehmen sozusagen. Und es gibt auch aus anderen Nachbarländern Proteste.
Ja, auch der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat heute Nachmittag wissen lassen, Zurückweisungspläne findet er inakzeptabel. Und genau das ist auch ein Argument der Bundesregierung, dass man eben sagt, diesen Artikel 72, also diesen Notstandsartikel, möchte man nicht anwenden und Dublin-Fälle darüber direkt zurückweisen, weil man eben davon ausgeht, dass es Nachbarstaaten wie Polen oder Österreich dann sind, die solche Zurückweisungen auch verhindern werden.
Live aus unserem Hauptstadtstudio, ganz frische Informationen von Katharina Hamberger. Schönen Dank. Und wir bleiben in Berlin. 12 Milliarden Euro, so hoch ist der Posten, der unter der Überschrift globale Minderausgaben verzeichnet ist, im Entwurf der Ampelregierung für den Haushalt 2025. Der Posten ist üblich und soll berücksichtigen, dass nicht alle Programme der Ministerien im laufenden Haushaltsjahr praktisch umgesetzt werden und am Ende also Geld übrig bleibt. Diesmal ist dieser Posten aber erheblich höher als normalerweise. Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck, die konnten sich trotz stundenlanger Beratungen nicht darauf verständigen, wo der Rotstift noch angesetzt werden soll und überließen das jetzt praktisch dem Parlament. Die Opposition lässt an dem Entwurf kein gutes Haar. Jörg Münchenberg über die Debatte heute im Bundestag.
Monatelang hatte die Ampelkoalition über diesen Haushaltsentwurf gestritten. Deshalb wollte Finanzminister Christian Lindner, FDP, zu Beginn seiner Einbringungsrede heute im Bundestag auch gar nichts beschönigen.
Das war kein Selbstläufer. Um diesen Haushalt haben wir hart gerungen.
Und doch, das musste auch der Finanzminister einräumen, hat die Regierung am Ende nicht vollständig geliefert. Noch immer klafft im Haushalt eine ungewöhnlich große Lücke von 12 Milliarden Euro, die jetzt in den anstehenden Haushaltsberatungen im Parlament möglichst um 2,6 Milliarden verkleinert werden soll. Das sei zu schaffen, meinte der Finanzminister, um dann auch zu betonen:
Mir ist wichtig zu sagen, der vorliegende Haushaltsentwurf ist rechtssicher. Wir haben aus einem Fehler gelernt.
Genau das aber hat die Opposition heute massiv angezweifelt. Es gäbe nicht nur die eine sogenannte globale Minderausgabe von derzeit noch 12 Milliarden Euro, also Ausgaben, die erst im laufenden Haushaltsverfahren durch nicht genutzte Mittel gedeckt werden sollen. Auch in den Einzeletats Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg klafften noch immer erhebliche Löcher.
Wenn wir ehrlich analysieren, was es mit diesem Haushalt 2025, mit diesem Entwurf auf sich hat, kann man nur sagen, er ist maximal unrealistisch, er ist unehrlich und er ist auch verantwortungslos.
In die gleiche Kerbe schlug dann auch der AfD-Haushaltsexperte Peter Bühringer. Die Ampel habe ihre Prognosen für Steuereinnahmen und Konjunkturentwicklung viel zu optimistisch angesetzt. Ebenso die künftige Vermittlung von bisherigen Bürgergeldempfängern in den Arbeitsmarkt, weshalb beim Bürgergeld im kommenden Jahr knapp 5 Milliarden Euro eingespart werden sollen.
Sie laufen vorsätzlich in eine Budgetlücke im Haushaltsvollzug 25 hinein. Doch Ihr Motto ist, nach uns die Sintflut. Die Mittel müssen nur noch irgendwie bis zur Bundestagswahl reichen. Denn es ist ja der letzte Ampelhaushalt, im wahren Wortsinne der letzte. Vielen Dank.
488 Milliarden Euro umfasst der Haushaltsentwurf 2025 bei einer geplanten Neuverschuldung von 51,3 Milliarden Euro. SPD und Grüne hätten bekanntlich gerne mehr Geld in die Hand genommen. Diesen Hinweis wollte der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, Sven Christian Kindler, dem Finanzminister dann nicht ersparen.
Investitionsstau, innen- und äußere Sicherheit, Klimakatastrophe, die kann man eben nicht aus der Portokasse finanzieren. Da brauchen wir andere Finanzregeln, um das auch anzugehen.
Doch Lindner hatte zuvor schon in seiner Rede klargestellt, eine Aufweichung der Schuldenbremse sei gar nicht notwendig. Vielmehr sei sie ein notwendiges Disziplinierungsinstrument mit ausreichender Flexibilität. Dafür liefere der Etatentwurf den klaren Beweis.
Schuldenbremse bedeutet also nicht keine Verschuldung. Das muss man sich immer klar machen. 51,3 Milliarden Euro, das ist nicht nichts.
Für diese Aussage gab es zwar von SPD und Grünen keinen Beifall, am Ende aber zeigten sich heute alle Redner der drei Ampelfraktionen zuversichtlich. Ende November soll der dann letzte Bundeshaushalt in dieser Legislaturperiode stehen.
Den Tag genau vor 75 Jahren, 1949, da konstituierten sich Bundestag und Bundesrat, zwei der wichtigsten Institutionen der neu gegründeten Bundesrepublik. Das Parlament war bekanntlich in Bonn angesiedelt, der provisorischen Bundeshauptstadt. Im Reichstagsgebäude in Berlin kamen aus diesem Anlass heute die Parlamentarier zu einem Festakt zusammen, genauso wie hohe Amts- und Würdenträger der Nation. Zentraler Festredner war ein Urgestein des politischen Liberalismus, nämlich Gerhard Rudolf Baum. Steffen Wurzel berichtet.
Ja, ich bin ein alter Mann, dem mitunter vorgeworfen wird, die Lage zu dramatisieren. Meine Damen und Herren, ich will einfach nur erreichen, dass man die Gefährdungen sieht. Man muss sie erkennen, um sie.
Der frühere Bundesinnenminister Gerhard Rudolf Baum von der FDP. Er rief in seiner Festrede zum 75-jährigen Bestehen des Deutschen Bundestags dazu auf, die demokratischen Errungenschaften zu verteidigen gegen antidemokratische Kräfte von innen und gegen den wachsenden Druck autoritärer Staaten von außen. Dafür brauche es in Deutschland neue Wege der Beteiligung der Gesellschaft.
Wir müssen Wege finden, dass die Menschen mitgestalten können. Neue Wege der Begegnung. Wir müssen raus aus der Begrenztheit der Informationen in Internet blasen. Wir müssen wieder eine Verständigungsgemeinschaft aufbauen, wie wir ja sind.
In seiner engagierten und ausdrücklich politischen Rede ging Baum auch auf Krisen und Herausforderungen ein, mit denen sich der Bundestag zurzeit befasst. Mit der Flucht- und Migrationskrise etwa.
Wir schleppen ein Problem mit uns herum und die Situation wird ja jetzt versucht, in den Griff zu bekommen. Aber eines ist ganz wichtig, dass wir den Menschen deutlich machen, es gibt kein Zurück mehr. Es muss Schluss sein mit dem Wahn einer ethnisch reinen Nation.
Die in der DDR geborene Historikerin Christina Morina von der Universität Bielefeld wies in ihrer Festrede darauf hin, dass die Existenz eines Parlaments allein noch nicht für Demokratie sorge. Morina verwies auf die frühere Volkskammer der DDR und auf heutige Diktaturen, in denen Demokratie nur simuliert werde.
Die Idee der Demokratie, eine der ältesten politischen Sehnsüchte der Menschheit, lässt sich nicht korrumpieren. Simulierte Demokratie ist keine Demokratie.
Morina würdigte die Rolle der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien. Diese bündelten die vielfältigen und oft widersprüchlichen Ansichten der Menschen in Deutschland. Zunehmend Gefahr gehe allerdings von rechts- und linkspopulistischen Bewegungen aus.
Was diese Bewegung im Kern verbindet, ist ein mehr oder weniger unverhohlener Antiparlamentarismus, der zumal in Deutschland eine noch viel längere und folgenreichere Geschichte hat als der Parlamentarismus.
Die Stärke der parlamentarischen Demokratie stehe und falle mit der Stärke und dem Ansehen der Parteien, betonte Morina. Diese stünden entsprechend in der Pflicht, überzeugend zu arbeiten.
Wer überzeugt ist, dass die anstehenden Herausforderungen dermaßen gewaltig sind, dass es mehr denn je auf die Delegation von Verantwortung an eine professionalisiert arbeitende Politik ankommt, muss dies anhand konkreter Problemlagen und Lösungsansätze belegen können.
Ein Bericht war das von Steffen Wurzel. Über 40 Tote meldete die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen, nachdem Raketen in einer humanitären Zone dort eingeschlagen waren. Die israelische Armee teilte mit, der Angriff habe Hamas-Terroristen in einer versteckten Kommandozentrale gegolten. Sie bestritt auch die hohe Totenzahl. Tatsächlich korrigierte die palästinensische Seite die Zahl der Opfer auf mindestens 19. Bettina Meier.
Riesige Krater im Sand, teilweise 9 Meter tief. Darin graben Menschen mit Händen nach Stofffetzen, auf der Suche nach Verschütteten und deren Habseligkeiten. Bei dem Luftangriff der israelischen Armee in den frühen Morgenstunden sind Hamas-nahen Medien zufolge mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. In einer Zeltstadt im Al-Mawasi-Flüchtlingscamp, einer von der Armee ausgewiesenen Schutzzone. Ein junger Mann mit einer Mütze und einem Baby im Arm sagt unter Tränen, er heiße Raed Muammar. Es war mitten in der Nacht. Wir haben geschlafen, als der israelische Angriff begann. Meine Tochter wurde getötet, meine Frau und meine andere Tochter verletzt. Wir waren hier in einer ausgewiesenen Schutzzone in Al-Mawasi. Hier sollte es sicher sein. Sie sind hier die Zielscheibe der Israelis. Muammar deutet auf seine kleine Tochter, die er im Arm hält. Sie blutet im Gesicht. Er sei unter dem Sand verschüttet gewesen, so wie seine Familie, erzählt er. Auch Autos und andere Habseligkeiten stecken noch im Sand. Eine Gruppe Frauen schreit und weint vor einigen Leichen, die verhüllt am Boden liegen. Kinder werden zu Waisen. Wir sind obdachlos geworden. Sie haben gesagt, geht nach Al-Mawasi. Wir sind hierhin geflüchtet. Dann haben sie uns angegriffen. Wo sollen wir hin? Schreit Tagrid Abu Asi. Während die Menschen in Al-Mawasi noch nach Verschütteten suchen, bestätigt das israelische Militär den nächtlichen Luftangriff. Er habe hochrangigen Hamas-Terroristen und einer Kommandozentrale der Hamas gegolten, die in dem Camp versteckt gewesen sein soll. Man habe mit Drohnen und Präzisionsmunition versucht, den Schaden für Zivilisten gering zu halten, heißt es weiter.
Aus Tel Aviv war das Bettina Meier. Die TV-Debatte zwischen US-Präsident Biden und Donald Trump, sie verlief ja so verheerend für den Amtsinhaber, dass nach einigen quälenden Wochen Biden selbst entschied, zur Seite zu treten und Kamala Harris die Kandidatur zu überlassen. Das nächste TV-Duell, das wird also schon rein optisch völlig anders ausfallen. Heute Nacht findet es statt beim TV-Kanal ABC und die Erwartungen, sie sind gewaltig. Claudia Sarre blickt voraus.
Kamala Harris bereitet sich seit 5 Tagen in Pittsburgh mit einem Debattencoach akribisch auf ihren Auftritt vor. Ihr Kontrahent Donald Trump sagte in einem Radiointerview, dass er nicht viel dafür tun werde.
I've been preparing all my life for this debate. There's not a lot you can do. You either know your subject or not, either have good policy or not.
Tatsächlich hat der Ex-Präsident mehr Debattenerfahrung als Harris. Für ihn ist es bereits der 3. Wahlkampf und die 7. TV-Debatte. Der 78-Jährige liebt die große Bühne und ist Profi darin, Fragen einfach zu ignorieren. Für Kamala Harris ist es dagegen die erste TV-Debatte als Präsidentschaftskandidatin. Furcht vor einem Kräftemessen scheint sie dennoch nicht zu haben.
Well, Donald, because as the saying goes, if you've got something to say, say it to my face.
Donald, wenn du was zu sagen hast, sag's mir ins Gesicht, sagte sie zuletzt und reagierte damit auf Trumps Beschimpfungen. Da Harris und Trump in den neuesten Umfragen quasi gleich aufliegen, werden sich beide darum bemühen, die noch unentschlossenen Wähler für sich zu gewinnen. Harris' inhaltlicher Fokus liegt vermutlich auf der Entlastung der Mittelschicht und dem Abtreibungsrecht, während Trump sich bestimmt seinen Lieblingsthemen Inflation und illegale Einwanderung widmen wird.
Google und Apple, sie gehören zu den Tech-Giganten, die weltweit aufgestellt sind, natürlich auch hier in Europa. Doch hier haben sie es mit der EU-Kommission zu tun, die die Aufgabe hat, darüber zu wachen, dass globale Konzerne ihre Steuern zahlen bzw. ihre Marktmacht nicht ausnutzen. Der Europäische Gerichtshof gab der Kommission jetzt in beiden Fällen recht, die Folge milliardenschwere Zahlungen von Google und Apple. Klaus Remme.
Zum Ende ihrer Amtszeit ein Triumph sondergleichen. Fast 10 Jahre lang hat Margrethe Vestager das Amt der EU-Wettbewerbskommissarin geprägt. Sie legte sich mit den Giganten der Tech-Branche an. Vor Gericht steckte sie Niederlagen ein. Doch heute, am Ende jahrelanger Auseinandersetzungen mit Apple und Google, gab es einen Sieg auf ganzer Linie.
Today is a big win for European citizens and for tax justice.
Das ist heute ein großer Erfolg für die europäischen Bürger und die Steuergerechtigkeit, kommentierte sie nach dem Richterspruch in Luxemburg in einer eigens angesetzten Pressekonferenz in Brüssel. Da ist zunächst der Fall gegen Apple. Der EuGH kassierte ein Urteil aus dem Jahr 2020 und stufte steuerliche Vereinbarungen zwischen dem Konzern und Irland als unerlaubte staatliche Subvention ein. Seit Jahren liegen 13 Milliarden Euro von Apple auf einem Treuhandkonto. Diese Summe plus Zinsen fließt nun dem irischen Fiskus zu. Über eine Tochterfirma in Irland konnte Apple seine Steuerlast für Geschäfte außerhalb der USA auf quasi null herunterrechnen.
In 2011, one of Apple's Irish subsidiaries recorded profits of approximately 16 billion euros. The subsidiary paid less than 10 millions of taxes in Ireland, an effective tax rate of 0.05%.
Ein Beispiel von 2011, zitierte Vestager. 16 Milliarden Euro Gewinn, weniger als 10 Millionen Steuern. Ein Steuersatz von 0.05%. Aus ihrer Sicht ein Verstoß gegen Fairness und Gerechtigkeit zwischen großen und kleinen Unternehmen, zwischen EU-Ländern im Binnenmarkt und
Social Fairness. Because when big business do not pay their share, well, there's not the same financing for what constitutes our societies. The educational system, the health system, our infrastructure.
Soziale Gerechtigkeit. Das Geld fehlt dann für gesellschaftliche Aufgaben, für Bildung, Infrastruktur oder das Gesundheitswesen. Mit Genugtuung verwies sie auf inzwischen veränderte Gesetzgebungen in Irland, Luxemburg, den Niederlanden und Zypern. Nun zum Fall Google Shopping. Auch hier folgten die Richter der Sichtweise Vestagers. Durch eine Bevorzugung seines eigenen Preisvergleichsdienstes in der Suchmaschine habe Google seine Marktmacht missbraucht. Die Richter verhängten eine Buße von 2,4 Milliarden Euro. Für Vestager auch ein persönlicher Erfolg.
When I first came with the first Google case on the Hill in Washington, it was like, who is that crazy woman?
Als ich das erste Mal mit so einem Fall nach Washington kam, haben sie mich für verrückt erklärt. Tech-Giganten galten als unangreifbar, erinnerte sie sich. Jetzt sei klar, niemand stehe über dem Recht, auch Riesenkonzerne seien Rechenschaft schuldig.
Wir wechseln nach Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern nämlich erstickt in einer veritablen Krise. Seine Elektroautos gelten als viel zu teuer. Chinesische Hersteller laufen VW den Rang hier ab. Auch der Absatz von Verbrennern ist eingebrochen. Die Folge, die Konzernführung verschärft den Sparkurs und hat heute einen drastischen Schritt getan. Unser Landeskorrespondent ist Bastian Brandau. Herr Brandau, VW kündigt nämlich die seit Jahrzehnten geltende Beschäftigungsgarantie. Was heißt das konkret?
Ja, das Management macht wahr, was es vergangene Woche angekündigt hatte. Das heißt, jetzt formell hat Volkswagen mehrere Tarifverträge gekündigt und da gibt es Fristen, wie bei Verträgen ebenso üblich. Ja, und der wichtigste Tarifvertrag enthält eben diese Beschäftigungssicherung, die bei Volkswagen gilt seit 1994. Die hat Volkswagen jetzt zum Ende des Jahres gekündigt, so ist die Frist. Und dann gibt es eine Nachgangsfrist, das heißt, bis Mitte 2025 gilt die noch, wenn nichts anderes vereinbart wird. Dann aber könnte Volkswagen betriebsbedingte Kündigungen aussprechen. Volkswagen will darüber verhandeln mit den Gewerkschaften, mit dem Betriebsrat. Weiter hat das Unternehmen noch gekündigt, heute einen Rahmentarifvertrag für Spezial- und Führungskräfte, außerdem Übernahmegarantien für Azubis und Dualstudierende, aber auch die Regelung zur Leiharbeit hat es mit dem heutigen Tag gekündigt und das Ganze gründet das Unternehmen mit der schwierigen Lage der Automobilindustrie. Es geht VW darum, laut einer internen Mitteilung im Intranet, die Kosten zu senken, um aus eigener Kraft in neue Technologien und Produkte investieren zu können.
Wie reagieren darauf die Gewerkschaften?
Auch die waren nicht ganz überrascht. Sie waren ja, wussten von der Ankündigung. Das war so eine Formalie. Das musste überstellt werden. Es hat ja bereits in der vergangenen Woche große Betriebsversammlungen in den VW-Gewerken gegeben mit mehreren 10.000 Beschäftigten. Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen werde es mit dem Betriebsrat nicht geben, hat die Vorsitzende Daniela Cavallo vorhin nochmal bei einem Statement der IG Metall bekräftigt. Sie spricht von einem bitteren Tag.
Nach 30 Jahren Beschäftigungssicherung bei Volkswagen diesen Weg zu gehen und die Beschäftigungssicherung aufzukündigen, ist eine neue Art der Unternehmenskultur, die wir als Betriebsrat nicht gewohnt sind. Wir haben immer Konflikte partnerschaftlich auf Augenhöhe miteinander ausgetragen, natürlich immer auch sehr kontrovers mit unterschiedlichen Blickwinkeln, aber eben nicht mit solchen Waffen.
Die man eben nicht gewohnt sei, hat Cavallo gesagt. Man werde sich dagegen wehren mit allen Mitteln, die dem Betriebsrat zur Verfügung stehen. Der hat bei Volkswagen viel mitzureden, bei vielen Entscheidungen, etwa wenn es um Mehrarbeit oder Versetzung geht. Aber auch die IG Metall im Rahmen von Aktionen und Warnstreiks eben angesichts der nun bald startenden Verhandlungen, die Volkswagen ja erreichen will. Die Tarifverhandlungen für den VW-Haustarif, die sollten eigentlich im Oktober starten. Jetzt werden die Verhandlungen wohl vorgezogen, um gemeinsame Lösungen zu erörtern.
Live war das unser Kollege Bastian Brandau. Schönen Dank zu unserem letzten Thema. Er galt als eines der prominentesten Gesichter der friedlichen Revolution, der Theologe Friedrich Schorlemmer. Berühmt seine Aktion schon 1982, als er ein Schwert zu einer Pflugschar umschmieden ließ, dem Symbol der Friedensbewegung der DDR. Heute wurde bekannt, dass Schorlemmer am Sonntag bereits im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Wolfram Nagel mit einem Nachruf.
Mit seinen Büchern schrieb Friedrich Schorlemmer gegen drohendes Unheil an. Er verstand sich als Aufklärer, war ein begnadeter Redner und Prediger. Er sah diese eine Welt in Gefahr, gab aber nie die Hoffnung auf, dass Umkehr noch gelingen kann.
Wenn man nur immer auf seine wenigen kleinen persönlichen Schritte schaut und resigniert, ist man falsch dran. Man ist Teil einer großen Hoffnungs- oder Utopiebewegung, dass Gerechtigkeit möglich ist, dass wir in Frieden beisammen wohnen können und dass wir die uns umgebende Natur nicht nur nutzen, sondern auch preisen.
Friedrich Schorlemmer lebte inmitten von Büchern, Zeitschriften, Notizen, Briefen. Sie stapelten sich auf Tischen, dem Boden. Werke der Theologie, Philosophie, Weltliteratur und die eigenen Bände füllten Regale in seinem Arbeitszimmer. Angesichts aktueller Themen wusste er immer daraus zu zitieren.
Weh dem, der Wüsten birgt, sagte Nietzsche. Also die Wüsten wachsen überall. Und ich hoffe immer noch, dass wir keine Ökodiktatur brauchen.
Geboren am 16. Mai 1944 als Sohn eines Pfarrers, studierte Friedrich Schorlemmer dann selbst Theologie in Halle an der Saale. Das Abitur musste er in der Volkshochschule nachholen, weil er sich der FDJ verweigert hatte. Nach 8 Jahren als Studentenpfarrer in Merseburg lehrte er ab 1978 am evangelischen Predigerseminar der Lutherstadt, war gleichzeitig Pfarrer an der berühmten Schlosskirche. 1980 gründete er in Wittenberg einen Friedenskreis und verteidigte junge Leute, denen Polizei und Stasi verbieten wollten, den Aufnäher Schwerter zu Pflugscharen zu tragen.
Wir umsetzen die Worte in Taten, die Träume in Wirklichkeit. Dann können wir auch verzichten auf das geschundene Wort Frieden.
In Anwesenheit eines ZDF-Fernsehteams und vieler jubelnder Zuschauer ließ Friedrich Schorlemmer 1983 während eines regionalen Kirchentags im Wittenberger Lutherhof dann tatsächlich ein Schwert umschmieden. Eine Aktion, die den Theologen international bekannt machte und ihn selber stolz, der Stasi ein Schnippchen geschlagen zu haben.
Mielke tobte, dass seine Mannen das hier nicht verhindert hatten. Dass das Ganze uns gelang, obwohl so viel Stasi auf dem Hof war, gehört zu den Vorauswundern des Herbstes.
Als er am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz zusammen mit Künstlern und auch SED-Mitgliedern wie Gregor Gysi die verkrusteten Verhältnisse in der DDR anprangerte und Reformen forderte, hörten 500.000 Menschen dem Wittenberger Theologen zu.
Lebten wir gestern noch in der stickigen Luft der Stagnation, die atemberaubend war, so erleben wir jetzt Veränderungen, die atemberaubend sind.
Das war Schorlemmers erster großer Auftritt jenseits schützender Kirchenmauern. Ein Tag der Befreiung, wie er Jahre später einmal sagte. Friedrich Schorlemmer, ein Idealist und ein Mensch, der immer gegen den Strom schwimmt.
Wolfram Nagel über Friedrich Schorlemmer, am Sonntag im Alter von 80 Jahren verstorben. Ich empfehle Ihnen noch unseren Podcast, Der Tag, seit 17 Uhr in unserer Deutschlandfunk-App. Eines der Themen: sind Zurückweisungen an den deutschen Grenzen möglich? Ein Gespräch mit einem Europarechtler. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören. Ihnen einen schönen Abend.